Hallo und herzlich willkommen zum ADA-Podcast Shift Happens, wie immer mit
Lea
und Miriam. Wir haben heute ein sehr musikalisches Programm, weil wir uns das neue Album von Beyoncé angucken. Und zwar nicht, weil wir jetzt ein Musikpodcast geworden wären, sondern weil das auch eine Menge mit KI und mit künstlerischer Originalität zu tun hat, was Beyoncé da gemacht hat und wirklich kulturell total spannend ist. Und dann gucken wir auf was, was auch kulturell sehr spannend ist, nämlich wie die großen Tech-Konzerne Daten klauen, um ihre Sprachmodelle zu trainieren.
Das ist der Ohrwurm von Beyoncés neuem Album Texas Hold'em.
Ist auch ein Tanzwurm gleich geworden, weil auf Instagram ja dieser Tanz sozusagen jetzt zu einer großen Mitmachaktion geworden ist.
Ja, man kann wirklich, also Kindergruppen in Afrika und asiatische Tänzer in der Wüste Amerikas sehen, wie sie dazu abgehen. Miriam, wie oft hast du diesen Song schon gehört? Im Loop?
Oh, ich gebe zu, sehr oft. Ich liebe ja Country-Musik, damit oute ich mich jetzt hier und ich habe mich davon sehr überraschen lassen. Ich habe nicht damit gerechnet, dass Beyoncé ein solches Album rausbringen würde und damit sozusagen ihre offenkundige Liebe zur Country-Musik dokumentieren würde. Und das Ding läuft bei mir auf Loop. Es gibt aber noch ein paar andere schöne Songs auf dem Album.
Und getreu Beyoncés genialer Musikstrategie und Marketingstrategie hat sie ja beim diesjährigen Super Bowl dieses Album erst angesagt. Und als es dann auf den Markt ploppte, wurde es natürlich sofort zu einem riesigen Hit. Unter anderem auch, weil sie eine wirklich besondere Herangehensweise gewählt hat an dieses Genre, das Country-Genre. Denn sie vermischt es. Es gibt eine absolute Vielfalt mit ganz vielen anderen Genres und übrigens auch mit anderen Künstlerinnen und Künstlern. Denn wir hören auch Cameos von Dolly Parton, Miley Cyrus, Post Malone. Beyoncé bietet ein wirklich vielfältiges Werk mit dem Album namens Cowboy Carter.
Und wir reden ja ganz viel über Hybridkultur, haben wir hier im Podcast auch schon mal getan. Also eine kulturelle Entwicklung, die unterschiedliche Dinge, die bislang getrennt waren, vermischt. Und das ist tatsächlich hier bei diesem Album auch so. Das ist Country-Musik, aber es mischt eben verschiedene Musikstile. Man hat Hip-Hop-Beats, man hat sehr klassische Country-Einflüsse, modernere Country-Einflüsse und man hat eben auch einfach Beyoncé.
Und das hat interessanterweise in den USA eine riesige Debatte ausgelöst, denn einige haben sich sofort beschwert, dass Country-Musik ja eigentlich weiße Musik sei. Und dann wurde tatsächlich die Frage aufgeworfen, ob Beyoncé als eine nun mal sehr berühmte schwarze Musikerin denn sich jetzt auch dieses Genre sozusagen noch zu eigen machen musste. Ich konnte diese Debatte ehrlich gesagt erstmal überhaupt nicht fassen. Und das wollen wir uns heute mal ein bisschen anschauen, denn es ist nicht so,
dass es ist faktisch
Musik nur weiß war.
Es ist faktisch umgekehrt.
Es ist faktisch falsch, das
Country
so zu behaupten.
Musik in ihren Anfängen war schwarze Musik und es gibt eine sehr berühmte schwarze Country-Musikerin, Linda Martell, der Beyoncé in ihrem Album auch Tribut zollt und die sozusagen die Anfänge thematisiert hat und die eben auch schon darauf hingewiesen hat, dass ungerecht ist, dass diese Musik den Schwarzen jetzt weggenommen wird. Und das ist etwas, was sich so ein bisschen durch das Album von Beyoncé zieht, wo sie eben eigentlich mit ihrem Album kritisiert, dass die Übernahme der Musik eben nicht von Weißen durch Schwarze passiert ist, sondern exakt umgekehrt und die Ursprünge der Musikrichtung damit mal wieder verleugnet werden.
Das kann man auch am Titel sehen, denn Cowboy Carter, das kann natürlich eine Anspielung auf Beyoncés Nachnamen haben, den sie von ihrem Mann angenommen hat, Beyoncé Carter Knowles. Also Carter ist natürlich auch ihr Nachname, aber es kann auch eine Anspielung sein auf die Aneignung dieser schwarzen Musik zum Gewinn weißer Menschen. Denn Carter hieß auch die sozusagen erste Familie der Country-Musik. Und diese Carters, die weißen Carters, nutzten damals nämlich das Werk schwarzer Musikerinnen und Musiker, um diesen Stil zu entwickeln, den wir also heute eher so als Country-Musik bezeichnen und kennen. Übrigens eben eine Musikrichtung, die in der amerikanischen Country-Industrie jedenfalls schwarze Künstlerinnen und Künstler sehr oft weiterhin ausschließt. Und das ist scheinbar eben auch eine, ich weiß gar nicht, ob so implizit, sondern sehr explizite Kritik von Beyoncé an dieser Industrie.
Das ist übrigens wirklich interessant, wenn man sich die Geschichte anschaut, was wir in der Vorbereitung auf den Podcast ja natürlich mal gemacht haben. Und es gibt eine ganze Reihe von schwarzen Country-Künstlern aus früheren Zeiten, so aus den 30er bis 50er Jahren, die etwas anders gesungen haben, weil damals gab es ja noch nicht Videos zu Musik, sondern es gab den Ton allein. Und sie wollten nicht über ihre Stimme als schwarze Musiker und Musikerinnen erkannt werden, weil das ihrem Erfolg geschadet hätte. So, ja, rassistisch ist auch die Musikgeschichte an vielen Stellen. Und das ist irgendwie, finde ich, eine wirklich schöne Dimension, dass Beyoncé sich dessen annimmt und das hier mit ihrem Album so deutlich macht. Aber es ist ja nicht die einzige politische Aussage, die in diesem Album steckt.
Denn Beyoncé stellt sich nicht nur gegen die Aneignung gewisser Musikrichtungen durch einige Gruppen, sondern auch gegen die Aneignung von Musikdaten durch KI. Sie hat jetzt kürzlich in einer öffentlichen Stellungnahme sehr deutlich kritisiert den zunehmenden Einsatz von KI in der Musik. Und sie hat dazu gesagt, "The joy of creating music is that there are no rules. And the more I see the world evolving, the more I felt a deeper connection to purity. With AI and digital filters and programming, I wanted to go back to real instruments." Also sie sieht immer mehr Wert in der Reinheit von Musik, wenn sie eben von Menschen gemacht ist. Denn mit KI und digitalen Filtern, sagt sie, wurde sie immer mehr gewillt, eben zurück zu den realen Instrumenten zu gehen. Denn sie sagt, die Freude in dem Musikschaffen oder in dem Schaffen von Musik ist doch, dass es gar keine Regeln gibt und dass man als Mensch sich da so einbringen kann. Also Beyoncé weist auch hier eben darauf hin, dass natürlich jetzt durch die neuen KI-Tools durchaus wieder die Musik von einigen Menschen in gewissem Sinne geklaut wird.
Ja, weil die Daten eben einfach zum Training von Modellen verwendet werden und die ersten Anwendungen, KI-Anwendungen ja auf dem Markt sind, mit denen man wunderbare Musik schaffen kann. Und die ist nur deshalb so wunderbar, weil die Originalmusik, die als Trainingsdaten eben in der Regel ungefragt verwendet worden ist, so wunderbar war. Und das macht sie sehr deutlich mit dem, was sie da sagt. Und ich glaube, es gibt eigentlich eine Verbindung zwischen beiden Themen, ne? Zwischen der schwarz-weißen Geschichte der Country-Musik und dem, was wir jetzt mit KI erleben. Es ist beides eine Art von Aneignung oder ungefragter Übernahme, die die Musik betroffen hat. Und das ist etwas, was hier durchaus politisch ist an diesem Album.
Man kann natürlich gleichzeitig sagen, dass diese Verschmelzung auch eine neue kulturelle Richtung sein kann. Also sprich, wir haben ja auch hier schon oft diskutiert, dass die Zusammenarbeit mit KI, auch KI, die auf Menschendaten trainiert worden ist, natürlich eine ganz neue Form der Kreativität entwickeln kann. Also wir erinnern uns an den Fotografen Boris Eldaxen, der dann sagt, wenn ich ein Foto mit KI kreiere, dann ist das vielleicht nicht mehr Fotografie, aber Promptografie, also womöglich eine neue Art der Kunst.
Vielleicht gibt es auch irgendwann Fotokratie.
Die Fotokratie, unter der wir leben.
Über die Menschen.
Na, aber also gerade in der Musik und in der Kunst überhaupt haben wir ja schon oft Entwicklungen erlebt, die davon leben, dass sich Dinge zusammengetan haben, vermischt worden sind und verschmolzen sind. Dennoch, Beyoncé kritisiert hier natürlich vor allem den tatsächlichen Klau, also die Übernahme, nicht nur die Verschmelzung jetzt von Menschengruppen und Musikrichtungen. Die feiert sie ja eher, sondern sie kritisiert natürlich, wenn sich dann eben etwas angeeignet wird.
Jetzt haben wir schon zwei Punkte besprochen. Wir haben über die Geschichte, auch die Rassen oder die rassistische Geschichte der Country-Musik geredet. Wir haben über die Aneignung von Originalmusik durch KI geredet. Und beide Aussagen, die Beyoncé hier auf ihrem Album anspielt, sind ja politische Aussagen. Und das ist etwas, was für die Country-Musik, und das ist der dritte Punkt, sehr ungewöhnlich ist. Country ist eigentlich eher unpolitisch, weil alle immer Angst haben, dass sie sich auf irgendeine Seite festlegen lassen müssen und damit ihren Erfolg gefährden. Und eine Repräsentantin der Country-Musik, für die das besonders gilt, ist Dolly Parton, die uns natürlich allen bekannt ist. Die große Country-Sängerin, die über Jahrzehnte unfassbaren Erfolg gehabt hat. Übrigens mit dem Song Jolene, einer ihrer bekanntesten, den Beyoncé auf ihrem Album auch covert. Und Dolly Parton war eigentlich immer unpolitisch, aber dann doch auch nicht wirklich.
Ja, sie hat sich ja unter anderem im Laufe ihrer Karriere dann auch für LGBTQ-Rechte stark eingesetzt. Sie hat sich für Bildung eingesetzt durch ihre Stiftung Imagination Library zum Beispiel. Und trotzdem betont sie immer wieder, dass sie niemanden mit ihrer Politik ausschließen möchte. Sie ist also weiterhin natürlich daran interessiert, gerade im polarisierten Amerika eben bipartisan zu sein, also politisch eben inklusiv zu sein und in diesem Fall beide Richtungen der Republikaner und der Demokraten anzusprechen. Und trotzdem erinnern wir uns natürlich auch gerne zurück an den Moment, in dem Dolly Parton sich zum Beispiel öffentlich zur Unterstützung von Covid-19-Impfungen geäußert hat. Naja, also sie hat sich
ein geiler Moment
durch Musik geäußert. Wie könnte es auch anders sein? Wir hören da mal rein.
Vaccine, 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 vaccine. I'm begging of you, please don't hesitate. Vaccine, 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 vaccine. 'Cause once you're dead, then that's a bit too late.
Ja, diesen Moment mit Dolly Parton und einem Arzt, der ihr, während sie singt, die Impfung setzt, zu der sie übrigens auch finanziell beigetragen hat. Sie hat damals eine große Spende an Moderna gegeben. Der war doch ein sehr besonderer. Und da merkt man, auch eine Country-Sängerin kann eben politisch sein. Und sie ist ja nicht die Allereinzige.
Und bewundernswert übrigens, weil das wirklich, das war ein Risiko für Dolly Parton, weil die Stimmungslage war so zerklüftet und so aufgeheizt in den USA, da hätte sie wirklich Schwierigkeiten mitkriegen können und sie hat es trotzdem gemacht. Stichwort Schwierigkeiten kriegen, das ist ein anderes Beispiel einer Band, die ich immer sehr geliebt habe und deren Musik ich auch immer noch höre. Und das sind die Dixie Chicks, heute nur noch Chicks genannt. Und damals, die Dixie Chicks haben ein Konzert gegeben in London, das war im Jahr 2003. Und die Leadsängerin Natalie Maines hat in diesem Konzert einen Satz gesagt als Kritik am damaligen US-Präsidenten George W. Bush und dessen Irak-Politik, der sie lange verfolgt hat. Hören wir mal den Satz.
I thought I'd say something brand new and just say, just so you know, we're ashamed the President of the United States is from Texas.
Natalie Maines sagt, nur dass ihr es wisst, wir schämen uns, dass der Präsident der Vereinigten Staaten aus Texas kommt, wo sie eben auch herkommen. Und diese Bemerkung hat nicht alle erfreut, die Fans der Dixie Chicks damals waren. Die Band hat zum einen durchaus Unterstützung bekommen, zum anderen aber richtig Gegenwind. Und das bedeutet, dass dann viele Country-Sender einfach die Musik nicht mehr gespielt haben, was natürlich sich sofort auf den Songverkauf auswirkt, auf die Beliebtheit auswirkt und so weiter. Und das war ein echter Einbruch. Die sind also haben einen richtigen Dip gehabt in ihrer Karriere. Um dann allerdings später wieder richtig populär zu werden. Und dann haben sie einen Song über diese Erfahrung gemacht mit dem Titel Not Ready to Make Nice.
Das ist ein Song, der auch bei mir gerne mal im Auto, zum Beispiel auf einem Roadtrip gespielt wird. Da kann man sehr schön Frust ablassen und mitsingen und sich diese Geschichte der Chicks nochmal vor Augen führen. Denn sie sind wirklich von einer Country-Band als Publikumsdarling bis hin zum politischen Feindbild und dann eigentlich später ja auch wieder zurück zum Publikumsliebling gewandert. Sie haben sich so entwickelt. Und dazu gab es eine Dokumentation mit dem wunderbaren Titel Shut Up and Sing, denn das hat im Prinzip die Öffentlichkeit damals ihnen entgegengeworfen. Sie sollen doch einfach mal den Mund halten, ich sag's jetzt mal diplomatischer, und singen. Und das hat sich, glaube ich, Beyoncé jetzt wiederum zu Herzen genommen und es umgekehrt. Niemand muss die Schnauze halten und einfach singen, denn Musik ist natürlich immer auch politisch. Jetzt kommt Werbung. Es gibt so einige juristische und administrative Themen, wo man sich doch immer die Unterstützung von einer Expertin oder einem Experten wünscht. So kann einem beispielsweise das Thema Sozialversicherung echt schnell Kopfschmerzen bereiten, weil es einfach wahnsinnig komplex ist. Und daher freuen wir uns, heute einen Tipp mit euch teilen zu können, der besonders für die Gründerinnen und Gründer unter euch interessant sein sollte. Und zwar hat die Techniker-Krankenkasse den Service Social Pizza entwickelt, der euch hilft, den Sozialversicherungsdschungel zu durchdringen. Warum Social Pizza? Naja, mit einer Pizza macht das Thema gleich mehr Spaß, oder? Die TK teilt das Thema Sozialversicherung wie eine Pizza in verzehrfertige kleine Stücke auf und erklärt alle Informationen einfach und appetitlich entlang der Phasen der Gründung. Das macht das Ganze besser verständlich und einfacher umsetzbar. Besonders hilfreich ist der kostenlose Rückrufservice. In einem 15-minütigen Beratungsgespräch können euch Expertinnen und Experten der TK alle Fragen rund um das Thema Sozialversicherung beantworten. Selbst wenn ihr nicht bei der TK versichert seid, ist dieser Service kostenfrei. Um einen Termin zu vereinbaren, geht ihr auf socialpizza.tk.de. socialpizza.tk.de und vereinbart euch über das Buchungstool einfach einen Termin. Dieser Service kann auch mehrfach und auf Englisch in Anspruch genommen werden. Das war Werbung. Wir bleiben beim Thema Aneignung von den Daten von anderen, von den Inhalten, von den Texten und den Bildern und den Videos von anderen. Denn es gab kürzlich große Schlagzeilen über einen riesigen Datenklau. Der hat uns jetzt nicht groß überrascht, denn wenn man die letzten Jahre der Entwicklung in der künstlichen Intelligenz verfolgt hat, dann hat man sich schlicht fragen müssen, woher haben eigentlich die großen Firmen wie OpenAI, wie Google, wie Meta diese riesigen Datensätze bekommen? Und dann ist man sehr schnell angekommen bei der Erkenntnis, dass das nicht nur freie Daten im Internet gewesen sein können. Und genauso war es auch. Und das haben wir sehr schön gesehen in einem wirklich beeindruckenden Moment eines Interviews.
Das war die CTO von OpenAI, Mira Murati, die in einem Video-Interview mit dem Wall Street Journal saß und zu dem neuen Videotool von OpenAI namens Sora, japanisch Himmel, befragt wurde. Und die Interviewerin befragte sie so zu allem Möglichen und dann irgendwann kam sie eben auf die Daten zu sprechen und fragte, was für Daten denn OpenAI für das Training von Sora verwendet hätte. Dann fing Mira Murati an rumzudrucksen und dann fragte die Interviewerin nach, ob denn YouTube-Daten verwendet worden seien. Und in dem Moment, das ist inzwischen als Meme auch im Internet zu finden, macht Mira Murati einen Gesichtsausdruck, der so ein bisschen aussieht, als würde sie angesichts von Godzilla in ein verschimmeltes Wurstbrötchen beißen müssen.
Hören wir doch mal rein.
What data was used to train Sora?
We used publicly available data and licensed data.
So, videos on YouTube?
I'm actually not sure about that.
Okay. Videos from Facebook, Instagram?
You know, if they were publicly available, publicly available to use, there might be the data, but I'm not sure. Yeah. I'm not confident about it.
What about Shutterstock? I know you guys have a deal with them.
I'm just not going to go into the details of the data that was used, but it was publicly available or licensed data.
Ja, sie versucht sich da wirklich rauszuwinden aus dieser Frage. Also, dass die CTO von OpenAI nicht weiß, welche Daten genau im Training verwendet wurden, vor allem wenn es um eine so große Plattform, die größte Videoplattform der westlichen Welt geht, dann ist das natürlich schon bemerkenswert.
Das glauben wir jetzt auch nicht, ne?
Ich finde es vor allem bemerkenswert, dass sie darauf nicht vorbereitet war, gebrieft worden war, dass sowas im Interview mit dem Wall Street Journal aufkommen könnte. Denn wir wissen alle, zum Training dieser Modelle braucht man Milliarden von Daten und beispielsweise beim Thema Video braucht man selbstverständlich dann auch, wenn man auf diese Größe gehen will, auch die größte Videoplattform der westlichen Welt. Aber
und dieses Video war eben ein, also dieses Gespräch mit Mira Murati war offenkundig zumindest einer von vielen möglicherweise Auslösern für eine große Recherche der New York Times, die eben rausgefunden hat, dass es offenbar so ist, dass nahezu alle großen Tech-Konzerne für das Training ihrer Modelle Milliarden von Daten benutzt haben, ohne jeweils sich um irgendeine Frage von Copyright zu kümmern. Das heißt, die haben willentlich und wissentlich sich über alles hinweggesetzt, was es an Regeln gibt, um sowas wie Urheberschaft, Originalität, geistiges Eigentum an Ideen, Texten, Bildern, Videos, Kunst zu schützen. Und das ist wahrscheinlich dann einer der größten Klaus der Geschichte der Digitalzeit.
Und jetzt schauen wir uns mal an, warum? Warum mussten Sie oder mussten gar nicht, warum sind Sie diesen Weg gegangen? Wir wissen, das Internet hat sehr viel Text, aber tatsächlich waren beispielsweise OpenAI damals schon angekommen an einem Punkt, wo im Prinzip die brauchbaren Textdaten in diesem Modell schon eingefüttert waren. Und deshalb hat sich dann damals unter der Leitung von Präsident Greg Brockman die Firma entschieden, mit einer Spracherkennungstechnologie, die sie Whisper genannt haben, also das Flüstern. Mit dieser Spracherkennungstechnologie hat sich OpenAI dann also an die Tonspuren von YouTube-Videos gemacht und hat sie faktisch in Text verwandeln lassen, also sprich transkribieren lassen. Und auf einmal gab es eben hunderte Millionen von Stunden an Videos, die dann in Text verwandelt waren. Und tatsächlich, tada, abracadabra, war mehr Text geboren.
Und das muss man vielleicht nochmal betonen jetzt. Also es ging nicht nur darum, dass sie Daten einfach benutzt haben, die möglicherweise Copyright geschützt sind, sondern sie haben ein technisches Tool, ein KI-Tool entwickelt, um neue Daten aus Copyright-geschützten Videos oder urhebergeschützten Videos zu generieren und sie dann in die Modelle einzuführen. Das ist auf jeden Fall nochmal eine andere Form von Vorsatz, wie man im Juristischen, glaube ich, sagen würde, was da passiert ist.
Man kann nicht sagen, es sei aus Versehen gewesen, meinst du?
Gar nicht aus Versehen, auf keinen Fall, nein.
Wir haben aus Versehen ein Tool entwickelt.
Wir haben aus Versehen Milliarden von Daten genommen, die wir eigentlich ja gar nicht benutzen wollten. Wie kann das denn passieren? Hoppala, das ist nicht das, was hier geschehen ist. Jetzt muss man sagen, OpenAI, das macht es nicht besser, war nicht die einzige Firma, die das gemacht hat, sondern Schritt für Schritt kommt heraus, dass Google etwas Ähnliches gemacht hat. Die haben nämlich kürzlich ihre Nutzungsbedingungen angepasst, um es unter anderem, um es möglich zu machen, die Daten aus öffentlich verfügbaren Google Docs und beispielsweise aus Restaurantbewertungen, die wir alle manchmal auf Google Maps posten und die ja auch öffentlich sind, um diese Daten der KI einzuspeisen. Und den Knaller finde ich ja, was Meta überlegt hat und dann nicht gemacht hat. Sie haben nämlich überlegt, gleich einen ganzen Verlag zu kaufen. Den US-Verlag Simon & Schuster, der unter anderem J.K. Rowling verlegt. Und zwar deshalb, weil sie dann alle dort verfügbaren Daten nutzen hätten können.
Also alle Bücher.
Ja, das wäre ja erstmal ein richtiger Ansatz gewesen. Wenn Sie den Verlag kaufen, dann muss man das dann aushandeln. Nur genau das hat Meta dann nicht getan. Und warum haben sie es nicht getan? Weil sie intern festgestellt haben, dass es zu lange ja gedauert hätte, mit all den Beteiligten dann die üblichen Rechts- und Vertragswege zu gehen und Lizenzverträge auszuhandeln für die Datennutzung. Das dauert ja alles viel zu lang. Das muss jetzt schneller gehen. Also greifen wir einfach zu. Wow.
Du hast das in deiner Handelsblatt-Kolumne ja so wunderbar beschrieben mit dem Vergleich. Das wäre ungefähr so, als würden wir Normalsterblichen einfach im Leben mal so sagen, ich gehe mal in den Laden und klau mir einfach alles zusammen, was ich brauche, um beruflich erfolgreich zu sein. Denn ganz ehrlich, also mich jetzt an der Kasse anzustellen, es hätte einfach wirklich zu lange gedauert und meine Karriere eilt und die geht einfach vor. Denn das war genau die Abwägung. Sollen wir jetzt fragen und verhandeln und womöglich bezahlen und Lizenzen aufsetzen oder rennen wir einfach mal an der Kasse vorbei und holen uns diese Daten?
Es ist ja immer so eine Diskussion, die wir auch jetzt gerade im Hinblick auf KI wieder haben. Wie viel Regeln darf man beachten, um nicht Innovationen zu stoppen? Oder wie viel Regulierung kann man haben, ohne dass Innovation abgewürgt wird? Die Diskussion haben wir ja gerade wieder an vielen Stellen. Nur der Punkt ist natürlich hier, was die getan haben, ist so ein bisschen, also das ist wirklich jenseits aller Regeln und das ist, als ob man sich in einem rechtsfreien Raum.
Das ist eine Überhöhung über unseren Gesetzesrahmen.
Ja, als ob sie auch andere Rechte hätten als der normale Mensch. Ne? Und ich kann mir schon vorstellen, wie dann jemand sagt, naja, also hätte jetzt Thomas Edison eigentlich die Tiere fragen sollen, ob sie gemütlich im Dunkeln weiter schlafen, bevor er die Glühlampe erfunden hat, weil das wäre doch auch Quatsch gewesen. Ne? Das ist so ein bisschen vielleicht der Vergleich, den man da nehmen kann. Nur faktisch muss man sagen, was hier etabliert wird, ist eine Gesellschaftsordnung, wenn man es jetzt mal ein bisschen größer denkt, die sagt, ich klaue mir halt, wie du eben beschrieben hast, einfach alles zusammen zugunsten der Innovation. Und wir im Silicon Valley, wir wissen das auch besser, wie das geht. Und wir sind schneller und wir müssen einfach vorangehen, weil sonst macht es ja keiner. Und das finde ich schon eine Form von Überheblichkeit, die echt schwierig ist und die einen schwindelig werden lässt im Blick auf die Art der gesellschaftlichen Entwicklung, in die wir da reingehen.
Vor allem, weil Sie ja jetzt auch Präzedenzfälle damit gesetzt haben. Also sicherlich auch jetzt, wo dieser Skandal an der Luft ist und mehr Licht ins Dunkle kommt, wird es womöglich auch eine Präzedenzsituation, wie wir damit umgehen. Also stellen wir uns einmal vor, dass jetzt womöglich Urteile gefällt werden, dass das tatsächlich so illegal war, dass auch die Modelle so nicht mehr genutzt werden dürfen. Denn wir wissen, es können keine individuellen Daten aus diesen großen Sprachmodellen rausgezogen werden. Das würde also bedeuten, dass sie schlicht so nicht mehr ohne große Strafzahlungen dieser Firmen vermutlich genutzt werden dürfen. Aber wenn das nicht so ist, dann haben wir jetzt eine Präzedenzfallsituation geschaffen, die bedeutet, dass also die Zeit der künstlichen Intelligenz uns jetzt auch in eine Zeit der, wie du gerade sagtest, gesetzfreien Nutzung aller Daten, denn wenn es dir hilft, dann nimm doch, geführt hat. Und das ist natürlich wirklich, wenn wir uns die ganzen Copyright-Diskussionen der Künstlerinnen und Künstler und überhaupt aller Schaffenden, Kreativschaffenden eben anschauen, dann ist das natürlich enorm, was jetzt hier etabliert worden ist.
Und es gäbe ja auch Vorbilder oder Modelle, wie man da dran gehen könnte. Ne? Ich meine, im Zuge der Digitalisierung haben wir diese Diskussion ja früher schon mal gehabt. Ne? Die ganze Diskussion um Google Books war eine, wo es darum ging. Und wir haben daraus eben hervorgebracht, sowas wie die GEMA, das ist ja die Organisation, die Verwaltung von Musikrechten mit entsprechenden Lizenzen macht. Wir haben die VG Wort für die Wortrechte. In den USA gibt es das US Copyright Office. Also wir haben ja Vorbilder dafür, wie man sowas angehen kann. Und das wäre ja überhaupt kein Problem, auch Daten zu Trainingszwecken dann einer gewissen Lizenzvereinbarung zu unterstellen. Ich denke mir jetzt mal was aus. Nehmen wir sowas wie, man gründet das IPAI, die Institution for the Protection of Copyright in AI oder was auch immer. Ja? Kann man auch national machen, wäre international einfacher, aber wahrscheinlich wird es national nur funktionieren. Aber das könnte man ja tun. Und sich einfach hinzusetzen und zu sagen, wir machen das jetzt und alles andere ist uns egal, nicht gut.
Ich frage mich auch, ob das wirklich ein Fortschritt in die Zukunft ist oder nicht eher ein Rückschritt in eine gewisse steinzeitartige Gesellschaft des Klaus und der Machtverhältnisse, die wir uns so nicht wünschen, ob mit AI oder ohne.
Die wenigen dürfen sich alles nehmen und die vielen stehen datennackt da.
Jetzt kommt Werbung. Wir sind bei ADA große Verfechterinnen vom lebenslangen Lernen und ermöglichen ja mit dem ADA Fellowship auch Menschen, die bereits im Berufsleben stehen, sich neben der Arbeit zu zukunftsrelevanten Themen weiterzubilden. Um uns selbst ebenfalls auf dem Laufenden zu halten und uns mit Branchenkennerinnen und Experten auszutauschen, besuchen wir regelmäßig Fachkongresse zu verschiedensten Themen, von Technologie und KI über Leadership bis hin zu Bildungsthemen. Für Letztere möchten wir euch eine Veranstaltung ans Herz legen, die wir mit ADA in der Vergangenheit bereits besucht haben. Die LearnTech, eine internationale Fachmesse inklusive Kongress für die digitale Bildungsbranche. Dieses Jahr findet die LearnTech vom 4. bis 6. Juni statt. Hier werden die Top-Trends zum digitalen Lernen in Schule, Hochschule und Beruf gezeigt. Mehr als 400 nationale und internationale Unternehmen zeigen die neuesten technologischen Lösungen und Technologietrends wie Metaverse und KI und ihre Chancen und Einsatzmöglichkeiten für die Bildung. Ihr könnt sogar vor Ort einiges selbst ausprobieren und erleben. Auf dem begleitenden Fachkongress diskutieren hochqualifizierte internationale Expertinnen und Experten aus der Bildungswirtschaft und Wissenschaft aktuelle Themen und stellen Lösungsvorschläge vor. Mit dem Rabattcode -20 erhaltet ihr 20 Euro Rabatt auf alle Messetickets. Also, sichert euch jetzt euer reduziertes Ticket für die LearnTech 2024 vom 4. bis 6. Juni. Das war Werbung. Ich habe heute wieder die große Freude, dich, Miriam, zu überraschen, was mir jede zweite wirklich viel Spaß macht. Miriam, du bist ähnlich wie ich ein großer Fan von Dinosauriern. Ist das richtig?
Ja, absolut, ja.
Träumst du auch davon, womöglich mal einen Dinosaurier zu finden? Selbstverständlich nur Überreste eines Dinosauriers. Aber wäre das nicht mal was ganz Besonderes? Du an einem Strand, du läufst da rum und findest ein Fossil?
Ja. Das habe ich noch nie überlegt.
Ich setze mir jetzt mal einfach Träume in den Kopf.
Okay, ich träume tatsächlich gelegentlich von Dinosauriern, aber von Lebenden.
Ich träume
regelmäßig einen Traum, wo ein T-Rex meine Stadt, meine Nachbarschaft überfällt und ich versuchen muss, mich vor dem zu verstecken.
Ist das ein Trauma von einer VR-Brille? Ich erinnere mich, dass dir das mal passiert ist in einer VR-Demo.
Ja, ich war mal bei Facebook in Menlo Park zu Besuch und habe da tatsächlich die VR-Brille ausprobiert und stand plötzlich in einer Riesenhalle und dann kam auch ein T-Rex rein. Das hat sich nach dem Motto Schwitz, Schwitz genauso angefühlt, Angst, Angst, wie sich das anfühlt, wenn man real den jetzt gesehen hätte. Und der Traum ist ein echter Stresstraum, weil ich immer Angst habe, dass der, ich glaube auch von Filmen wahrscheinlich, beflügelt, dass der Kopf des T-Rex dann um die Ecke kommt und sich irgendwo reindrängt, wo ich gehofft hatte, geschützt zu sein. Aber darum ging es deiner Überraschung, glaube ich, nicht.
Ich sage mal so, dann bleiben wir doch lieber beim Fossil, denn das wird dich nicht so schockieren. Und pass auf, was ist passiert? Genau das, was ich gerade beschrieben habe, ist einer 11-jährigen Britin passiert. Ruby Reynolds war mit ihrem Vater am Strand spazieren und hat an der Mündung eines Flusses im südenglischen Somerset ein Fossil gefunden und dachte sich dabei erstmal nicht viel. Das war so ein Fragment eines Kieferknochens, wie sich herausstellte. Und das haben sie dann an Forscherinnen und Forscher abgegeben. Die haben jetzt kürzlich die Ergebnisse präsentiert, veröffentlicht. Und tatsächlich handelte es sich bei diesem Kieferknochen, bei diesem Fossil, um ein Dinosaurier. Und zwar ein wahnsinnig riesiges Tier war das, nämlich ein 25 Meter langer Wassersaurier. Das finde ich jetzt schon wieder so ein bisschen scary, wenn ich denke, ich gehe an irgendeinem Strand entlang und denke, was, wenn es dann doch nicht nur in Fossilform dort ist, sondern eben dieses 25 Meter lange Ding noch im Meer rumschwirrt.
Du meinst, aber die leben dann der Tiefsee noch irgendwo heimlich
weiter? Ich sage nur Godzilla. Godzilla war ja auch mal eine Zeit lang unter Wasser in einem dieser Filme, nicht wahr? Es handelt sich um einen Ichthyosaurier. Das ist,
den habe ich noch nie gehört. Fleischfresser? Pflanzenfresser?
Es ist eine gute Frage. Auf jeden Fall ist diese Ichthyosaurier-Art eben im Wasser unterwegs. Ich zeige dir jetzt hier ein Bild, jedenfalls nur eine Nachstellung. Und wir beschreiben es mal. Es sieht aus wie so ein wahnsinnig langer Wal.
Der ist ja riesig.
Mit einer wirklich langen Nase. So, und Ruby Reynolds ist jetzt natürlich berühmt geworden. Die ist mittlerweile 15 Jahre alt, aber hat mal mit knappen 11, ja, eben mal so einen riesigen Saurierfund am Strand hingelegt. Wie cool ist das?
Das ist sehr cool. Das hätte ich auch gern gemacht. Ich würde jetzt noch gerne wissen, wie groß war der Teil des Kiefers, den sie gefunden hat. Konnte sie den tragen?
Das Teil, das weiß ich nicht, aber der Kiefer allein war, Achtung, 2,5 Meter lang.
Dann also hat sie nicht den ganzen Kiefer gefunden.
Ich habe tatsächlich ein ziemlich großes Gebiss, wie auch meine Zahnärztin mir gesagt hat, aber 2,5 Meter, da komme ich nicht ganz drauf.
Nee, ich würde auch sagen, da würdest du nicht mehr durch die Tür kommen und dieser Saurier wäre auch durch keine dieser Türen hier gekommen.
Dieses Podcast-Studio sähe sehr, sehr anders aus. Ruby Reynolds, herzlichen Glückwunsch dazu und Miriam, ich sage nur Augen auf beim Strandlauf. Das war's wieder für diese Woche. Vielen Dank, dass ihr dabei wart.
Bis nächste Woche. Tschüss. Two clappers.